Als ich vorhin saß und jetzt meine Bibel in die Hand genommen habe und merke, oh, das ist schon eine sehr gebrauchte Bibel, in der blätter ich schon ja, fast 19 Jahre und die sieht schon hier und da mal auch mitgenommen aus. Und dann dachte ich an 2 Wochen zurück. Dann standen diese Brüder aus Usbekistan hier und ich irgendwie überfiel mir das vorhin, dachte ich, die haben diese Möglichkeit nicht, in eigener Sprache so eine Bibel zu halten. Und wir haben ja auch letzten Sonntag, denke ich, ja auch gehört, dass es doch genug Geld zusammengekommen ist. Und wir konnten uns auch daran beteiligen, dass diese Bibel zu erwerben sind. Und ich irgendwie ging es mir dabei so, vielleicht ist es jetzt so gerade dabei, wo die an die Bibel kommen und da vielleicht verteilen und diese Freude auch mal erleben werden. Und irgendwie war mir ein Anliegen, dass wir doch vielleicht ein Gebet dafür sprechen, dass Gott das alles so lenkt, dass diese Brüder so schnell wie möglich und die Geschwister dort zu ihren eigenen Bibeln kommen und darin blättern und lesen können. Und im Zusammenhang, wir machen eine riesen Bibelausstellung, verteilen Schriften, lesen die Bibel so viel wie wir wollen. Und irgendwie wünscht man sich diesen Brüdern auch von Herzen. Und ich dachte, vielleicht würde es ganz gut tun, wenn einer mal ein lautes Gebet dafür spricht und wir stellvertretend unser Amen dazu sagen, dass Gott doch wirken möge jetzt in Usbekistan, dass diese Geschwister so schnell wie möglich die Bibel mal in die Hand bekommen und dass diese Bibel dort endlich ankommt. Das wäre ganz gut. Wie gesagt, wäre schön, wenn einer mal ein lautes Gebet dafür sprechen könnte. Lass uns dafür beten, aufstehen. Amen. Amen. Ja, möge der Herr unsere Geschwister segnen in Usbekistan. Ja, wir kommen heute auch zu unserer weiteren Bibelbetrachtung, zum Philipperbrief. Wir sind im letzten Kapitel unterwegs, in den letzten Versen, so dem Abschluss des Briefes des Apostel Paulus. Und ich würde gerne doch nochmal den Abschnitt vom letzten Mal kurz lesen. Und wir erinnern uns, wir waren letztes Mal dabei, um einige Aufforderungen des Apostels mal näher zu betrachten. Und wir haben ja gesagt, das ist schon was Besonderes, ein Privileg, dass die Bibel uns zu guten Dingen auffordert. Ja? Und wir haben einige dieser Dinge letztes Mal angesprochen. Und haben dann den Vers in Kapitel 4, Verse 4 bis 9 sind wir durchgegangen und haben einige Dinge erwähnt. Wozu fordert uns jetzt eigentlich das Wort Gottes auf, was wir tun sollen? Und wir lesen den Abschnitt mal ganz kurz. Ich will nachher noch kurz auf Vers 9 noch eingehen. Ich lese uns ab Vers 4. Ich lese das in der Luther 84 Übersetzung. Handy, du kannst den immer wieder projizieren. Also Luther 84 werde ich lesen, ab Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also, gute Aufforderung. Wenn wir es kurz wiederholen vom letzten Mal, wozu fordert uns Apostel Paulus nochmal auf, wenn wir das zusammenfassen? Welche Themen hatten wir angesprochen? Wozu fordert uns auf? Was sollen wir machen? Sagt einfach mal rein. Wir sollen uns freuen. Freut euch, eine Aufforderung. Wozu fordert uns noch auf? Wir sollen uns um nichts sorgen. Was noch? Etwas sollen die anderen sehen oder etwas müssen wir kundtun von uns. Sanftmut. Lasst eure Sanftmut die anderen Menschen um euch herum erleben. Oder andere Übersetzung sagt, Güte habe ich gelesen. Ne? Güte oder Sanftmut kundtun, ja. Was noch? Sich nicht sorgen, sondern wir haben gesagt, ihr sollt beten, anstatt sich sorgen. Was noch? Danken, ja. Was sollen wir noch? Haben wir auch letztes Mal angesprochen, das ist eher was Passives gewesen. Plötzlich, da stehen wir nicht aktiv, sondern etwas passiv gewesen. Wir sollen unsere Herzen und Sinne was? Bewahren lassen. Ja, plötzlich nicht etwas von uns aus. Wir sollen uns unser Herzen und Sinne bewahren lassen. Von wem? Von unserem Herrn. Also etwas Passives, aber auch eine Aufforderung. Ja? Lasst eure Herzen und Sinne bewahren. Und das Letzte, was wir auch angesprochen, merken wir also einerseits der aktive Gott, der etwas tut. Und dann fordert uns Apostel Paulus auch noch auf, jetzt plötzlich unser Denken einzuschalten. Und er sagt, denkt daran oder seid bedacht. Ja? In Vers 8, und zwar führt er dort 8 Dinge auf, an die wir denken sollen. Und da geht es in Vers 8, da sagt er, führt er auf, weiter, liebe Brüder. Oder zum Schluss sagt er, in anderer Übersetzung, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Oder denkt an diese Dinge, ja, an diese 8 Prinzipien, die er weitergibt. Also wo wir gesagt haben, da merken wir, das ist so das Prinzip Gottes. Auf der einen Seite sagt er, ich will euren Sinn, will ich bewahren. Ja, überlasst es mir, ich will dort eingreifen. Und dann gleichzeitig, so fast im gleichen Atemzug, sagt plötzlich die Bibel zu uns, und seid wieder bedacht. Bei all den Sachen, all den Dingen, schaltet euren Verstand nicht aus, sondern denkt an diese alle Dinge. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem Vers 9. Und der Apostel Paulus hört hier nicht auf. Und er fordert uns wieder zu einer Sache auf, die auch gut ist. Und eine Sache, die uns vielleicht manchmal etwas fremd erscheint, weil wir das von uns aus vielleicht weniger wagen zu sagen, und aber der Apostel Paulus das immer wieder tut, ja, in seinen Briefen. Und zwar lesen wir in Vers 9 folgendes: was ihr nun gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt, das tut. Nicht ganz. Ich habe da was unterlassen. An mir. Da ist wieder der Apostel Paulus. Und der wagt sich das zu sagen. Und der macht diesen Schritt. Und es ist das Wort Gottes. Und er sagt da, Leute, 4 Dinge erwähnt er plötzlich. Ne? Und sagt, was ihr gelernt, was ihr empfangen habt, was ihr gehört und gesehen habt an mir. Ja, anders gesagt, so wie wir von Apostel Paulus an anderer Stelle kennen oder schon vorher, auch in dem gleichen Brief, sagt er, folgt meinem Beispiel. Tut so, wie ich das eigentlich gemacht habe, so wie ihr das immer gesehen habt. 3 Dinge, 4 Dinge werden hier erwähnt. Also, das, was ihr gelernt, empfangen, gehört und gesehen habt, das tut. Merkt ihr, in Vers 8 geht es darum, denkt daran. Ja, denkt daran an diese 8 Dinge. Und jetzt plötzlich nicht nur denken, sondern einen Schritt weiter, das tut jetzt auch. Und der Apostel Paulus, ihm war das wichtig, dass das Denken und Handeln eine Einheit darstellen soll. Und das Schöne ist, er stellt sich als Beispiel dahin. Manchmal sagen wir, auch in unserem Leben, vielleicht geht es euch so ähnlich wie mir, bestimmt, wo ihr sagt, wie soll das geschehen? Und da Gott gibt jemanden so viel Gnade, der sich dahin stellt und sagt, Tut das so, wie ich das gemacht habe. Und zwar so, wie ihr das von mir gelernt habt. Ja? Und hier zeigt Apostel Paulus sie, und ich finde, das ist auch eine Art Ermutigung da drin. Er sagt, so wie ihr gelernt habt. Von wem sagen wir, wenn er am Lernen ist? Er lernt. Wer sind das meistens? Schüler. Ja, also das Lernen ist nicht nur einmal abgeschlossen, sondern das, was ihr gelernt habt. Das heißt, Apostel Paulus hat gemerkt, die waren da. Das waren Lernende sind Jünger. Ja, ihr wart diejenigen, die gelernt habt. Ihr wart immer wieder dran. Ihr wart wissbegierig. Ihr wolltet auch hören von mir. Das, was ihr gelernt habt. Angeblich nicht nur einmal irgendwas aufgeschnappt, fertig, sondern die haben es gelernt. Ja? Und Apostel Paulus sagt das dann, als er die Ältesten zusammengerufen hat, er war in Milet und ruft dann die Ältesten von Ephesus zu sich und sagt dann, gibt ihnen so letzte Anweisung von sich aus, dann sagt er ihnen, Apostelgeschichte 20:20, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt habe und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Also Apostel Paulus hat sich schon Zeit genommen, uns zu lehren. Das heißt, er hat das nicht nur einmal nur erwähnt, sondern er hat die gelehrt. Und lehren tut man ja dann, wo man merkt, okay, nicht nur eine Sache vorgelesen und das war's. Und ich kann mir vorstellen, Dinge zu offenbaren, wo es darum geht, da ist das Alte Testament, das, was dort steht, das zu erklären und das vielleicht in die heutige Zeit anzuwenden. Also er hat sich Zeit genommen, diese Dinge ihnen wirklich zu offenbaren und zu lehren. Weiter sagt er, das, was ihr gelernt habt und was ihr empfangen habt. Und ich glaube, dass in diesem Empfangen so viel drinsteckt. Und ich habe mir vorgestellt, die Philipper, denen geht es ja ganz anders, wie es uns geht. Wie empfangen wir das heute? Ja, für uns ist es ja ganz einfach. Wir haben das Wort Gottes. Wir lesen darin, denn das, was wir zu empfangen haben, hat Gott ja schon alles hier niedergeschrieben. Ja, und hier bekam ja Paulus direkte Offenbarung. Das heißt, überlegt euch, Geschwister, dieses Buch der Philipper ist ja eine direkte Offenbarung Gottes. Das heißt, den Brief, den der Paulus damals geschrieben hat, das war Gottes Wort. Ja, direkt Gottes Wort, direkte Offenbarung Gottes. Und wir lesen immer wieder in den Briefen, gerade im Korintherbrief lesen wir, zum Beispiel 1. Korinther 11, Vers 2, da lesen wir, ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich muss mal gucken, genau, 11, 2. Und dann sagt er auch, und ich sage an anderen Stellen, ich sage euch, weil ich es von Gott, von dem Herrn empfangen habe. Er hat direkt von Gott empfangen und gibt denen das weiter. Er sagt denen, ihr habt von mir ja bekommen direktes Wort Gottes. Ja? Und das habt ihr gehabt von euch. Ne? Also nicht das Wort Gottes, so wie wir es haben, sondern direkte Offenbarungen von ihm. Und dann weiter sagt er, ihr habt es empfangen und das, was ihr gehört habt. Ja? Das Hören spielt auch eine ganz große Rolle. Denkt daran an Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber dem glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Das heißt, hier auch wieder merken wir, das habt ihr gehört. Und das Gehörte, wenn das erwähnt wird, dann geht es da um das Evangelium auch. Ja? Ihr habt das gehört, das Wort Gottes. Ne? Und den nächsten Schritt, den Apostel Paulus geht und sehr konkret sagt, und das, was ihr gesehen habt. Und da geht es um seine persönliche Person, und zwar persönlicher Lebenswandel als Zeugnis. Und das lesen wir zum Beispiel im gleichen Philipperbrief, vielleicht können wir da einfach mal zur Vertiefung noch mal lesen, Kapitel 1, Vers 30 lesen wir in dem gleichen: Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört? Ja, ihr habt es gesehen, wie ich gekämpft habe. Ihr habt doch miterlebt, wie ich den Glauben auslebe. Ja, und er stellt sich jetzt als seine Person als Beispiel, und damit sie auf ihn gucken können und das in die Tat umsetzen. Also Aufforderung von Paulus, all diese Dinge, die wir theoretisch vielleicht jetzt gehört haben in den vorigen Versen, sagt er: Setzt jetzt das um, so wie ihr das gehört, empfangen, gelehrt habt und an mir jetzt gesehen habt. Setzt das bitte um, tut es. Und ich finde das so gut, dass Paulus das sich traut zu sagen: Tut es so, wie ich das gemacht habe. Was kann ein Lehrer noch Besseres tun, als diese Worte von sich zu geben und sagen: Tut es so wie ich? Und ich dachte, es wäre gut, dass wir uns heute auch mal praktisch, auch beim Lesen solcher Verse, mal überprüfen. Kannst du das, liebe Schwester, lieber Bruder, in deinem Leben mal aussagen? Traust du dich, das vielleicht zu deinen Kindern zu sagen: Liebe Kinder, mach das so wie ich. Das, was du von mir gehört hast, das, was ich dir gezeigt habe, das, was ich dir erklärt habe im Leben, mach das doch so wie ich. Guck, wie ich das mache. Ich glaube, die Bibel möchte, dass wir das schon machen. Und das soll uns heute anspornen, uns mal zu überprüfen. Und wenn du sagst: Nee, das kann ich nicht, dann beginn heute mal dran zu arbeiten. Zu sagen: Herr, das will ich. Ich will das tun. Ich will hören, so wie du das willst. Ich will lernen, so wie du das willst. Und ich will das empfangen, so wie du das willst. Und dann, damit die Leute mich angucken und auch mein Beispiel folgen können. Ab heute, ab jetzt. Auch wenn die Vergangenheit vielleicht nicht so rosig war und für die man sich manchmal schämt. Ja? Aber ab heute können wir das anfangen, um das auszuleben. Ich war sehr dankbar für Paulus, der uns ja dieses Beispiel gibt. Und auch wenn ich selber manchmal ja sehr mutlos bin und sagen kann: Ich kann das nicht, ich kriege das nicht über meine Lippen zu sagen, tut das so wie ich, aber ich will dem nachstreben. Und Menschen, die Gott uns anvertraut, so lehren, dass wir das aussagen können. Wir wollen heute weitergehen zu dem Abschnitt Kapitel 4 ab Vers 10 bis 20. Würde ich gerne lesen, wir werden vielleicht nicht ganz durchkommen durch den Abschnitt, aber dass wir den mal im Zusammenhang betrachten. Philipper Kapitel 4 ab Vers 10 bis 20. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr, Philipper, wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, mit Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es gibt manche Ausleger, die sagen so an dieser Stelle, das ist so ein interessanter Bruch. Es scheint so, als ob etwas ganz was Neues ist. Und es gibt sogar Meinungen an dieser Stelle, als ob es so ein separater Brief sein könnte, der an die Philipper geschrieben wurde, weil es so diese Thematik plötzlich so sich ändert und Paulus so einerseits so ein Dankesbrief eigentlich verfasst. Aber wir haben an keiner Stelle wirklich so einen Anhaltspunkt dafür, dass es ein separater Brief ist, sondern der gehört irgendwo schon zusammen hier und den wollen wir auch so betrachten. Also falls man das irgendwo hört, es ist wie gesagt nur einzelne Stimme, die das so sehen, weil plötzlich die Thematik sich ändert und Paulus sich jetzt an seine Brüder sich wendet. Und ich merke, Paulus ist in besonderer Weise verbunden mit den Geschwistern aus Philippi. Vielleicht liegt das daran, dass das die erste Gemeinde war auf europäischem Boden, die Paulus gegründet hat. Ja? Und sie war sehr eng mit Paulus verbunden. Und wir lesen, dass an keine Gemeinde Paulus so sehr sich bedankt für die Unterstützung, die er bekommt. Und für mich war die Frage an dieser Stelle, wie hat sich wohl Paulus versorgt eigentlich? Wie hat er für seinen Unterhalt eigentlich gesorgt? Lebte er nur von Spenden? Hat er viel gearbeitet selber? Denn die meisten sagen, gut, das meiste hat er selbst verdient. Interessanterweise, dass wir nur an zwei Stellen, also in zwei Fällen davon lesen, dass Paulus selbst gearbeitet hat. Und zwar, als er in Korinth war, lesen wir, dass er dort also sein Brot sozusagen auch mit verdient hat. Wir lesen das in Apostelgeschichte 18, 1 bis 3, lesen wir, als Apostel Paulus, 18, danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und zwar, und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus, gebürtig, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen. Weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen, zu denen ging Paulus also. Und weil er das gleiche Handwerk hatte wie die beiden, lesen wir, arbeitete mit ihnen, sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Und da lesen wir, dass Paulus selbst gearbeitet hat und sozusagen das Geld selbst verdient hat. Und wir lesen an anderer Stelle im Korintherbrief, wie er das den Korinther ganz klar auch zeigt und sagt, eigentlich, ja, im 1. Korinther 9 beschreibt er ihnen, normalerweise, so wie wir, wie ich für euch diene, wie ich mich einsetze und euch das Evangelium bringe, euch predige, so viel tue, normalerweise verdiene ich eigentlich, dass ihr sozusagen mich dafür entlohnen sollt und mich finanzieren sollt und euch um mich eigentlich sorgen müsst. Aber das habe ich nicht angenommen. Und dass es so gibt, die Stelle auch nochmal klar hier an dieser Stelle, aus Apostelgeschichte 18, dass er gearbeitet hat, selber sich Geld verdient hat. Und die zweite Stelle, die uns auch nochmal zeigt, dass Paulus da selber was gemacht hat, das ist 1. Thessalonicher 2, Vers 9. Da lesen wir auch Folgendes, 1. Thessalonicher 2, Vers 9 sagt er, ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zu Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Wo war Paulus hier? Bei den Thessalonichern. Was haben wir eben gelesen, dachte ich, interessant. Vorhin beim Philipperbrief. Dann schreibt er, denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf? Nicht nur einmal, sondern zweimal. Also wir können schon davon ausgehen, dass Paulus eigentlich schon die meiste Zeit doch von Spenden gelebt hat. Das war wichtig. Wir lesen aber wenig von, wer das wirklich gemacht hat. Aber so an sich, so, das ist so die Frage immer, wie hat das gemacht? Wir lesen nur an zwei Stellen, in Korinther und in Thessalonich, dass er selbst auch gearbeitet hat, aber auch Spenden bekommen hat. Aber vor allen Dingen von wem? Von den Philippern. Und das war doch etwas Besonderes, ne? Dass sie ihn so unterstützt hat. Und so, weil die ihn jetzt wieder eine Spende zukommen ließen. Und der Schreiber, also der John MacArthur, der hat das so studiert, versucht das Wort zu studieren und rauszufinden. Und er sagt, wahrscheinlich von seiner letzten Spende und dieser, die er jetzt bekommen hat, die überbracht wurde von Epaphroditus, lagen wahrscheinlich 10 Jahre zwischen. Als er wieder die Spende von den Philippern bekommen hat. Und wenn wir uns vorstellen, einfach auf der Karte, ich habe heute nicht vorgebracht, mitgebracht, wo die Stadt Philippi lag und wo Rom war, wo Paulus jetzt dort im Gefängnis ist, lagen Luftlinie 1000 Kilometer. Und jetzt ist die Gemeinde, die 1000 Kilometer Luftlinie ist, sendet den Mitarbeiter Epaphroditus, gibt den Geld mit und sagt, fahr du mal hin und überbring das dem Paulus. Ich weiß nicht, wie lange der unterwegs war, dieser treue Diener, mit Geld in der Tasche, um diesen Paulus dieses Geld zu geben. Und als er das, denke ich, empfangen hat, schreibt er jetzt am Ende des Briefes diese Worte. Und ich möchte einige Beobachtungen einfach weitergeben, die mir so auffielen, so am Anfang, wie Paulus darauf reagiert, ja, auf diese Spende, aber auch grundsätzlich, denke ich, auf seine Haltung mit denen, was er auch gerade, glaube ich, hier geht es um materielle Dinge in seinem Leben, aber auch seinen ganzen Zustand, in dem er sich befindet. Und er beginnt in Vers 10 und sagt als erstes, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn. Und ich habe mir das überschrieben, die echte Freude eines Nehmenden. Ja? Wir kennen ja die Aussage, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ihr Lieben, wir haben hier einen fröhlichen Nehmer. Jemand, der hoch erfreut ist, das zu bekommen, was er erhalten hat von diesen von den Philippern. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie geht es mir, wenn ich Dinge gespendet bekomme? Wenn Leute bereit sind, mir etwas zu schenken, etwas zu geben. Warst du schon mal hoch erfreut? Hast du dem anderen, der dir wirklich mal gespendet und gegeben hat, warst du mal hoch erfreut darüber und hast denen das mal kundlassen, mitbekommen lassen, wie auch immer, dass du darüber sehr freust? Wir sind ja eher geneigt zu sagen, oh nee, muss nicht sein, oh warum denn? Du hast dich so in Unkosten jetzt, ne, für mich und dann wollen wir versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen. Und ich finde, Paulus ist hier so ein großes Beispiel und sagt, ich freue mich einfach darüber. Ja? Und ich freue mich, interessant sagt er, ich freue mich in dem Herrn. Ja, vorher sagt euch, ihr Lieben, ihr sollt euch freuen in dem Herrn. Merkt ihr, was er hier macht? Hier gibt er uns ein Beispiel. So freut man sich in dem Herrn. Ich freue mich über eure Gaben. So übermäßig darüber. Ne? Und ihr Lieben, wie gerne helfen wir doch Menschen, die sich darüber freuen, dass wir denen geholfen haben. Und ihr Lieben, egal wie viel jemand besitzt oder nicht, und das sagt Paulus hier auch nochmal deutlich, egal wie reich oder arm du bist, aber wenn jemand bereit ist, dir etwas zu schenken, dir vielleicht etwas zu spenden, ob für deinen Dienst oder warum auch immer. Ich habe für mich hier heute mitgenommen und habe gesagt, ich, Alex, möchte ein fröhlicher Nehmer sein. Nicht nur ein fröhlicher Geber, das will ich auch gerne sein, aber auch ein fröhlicher Nehmer, damit ich dem anderen dadurch auch eine Freude mache. Ich kann mir vorstellen, dass die Philipper, als sie das gelesen haben, auch hoch erfreut waren und sagten, wir haben was Gutes gemacht. Ne? Als Johann, glaube du hast telefoniert jetzt mit den Brüdern letzten Mittwoch, glaube ich, oder wann, als du mitgeteilt hast, dass wir bereit sind, als Gemeinde die Bibeln mitzubezahlen. Ja? Oh, sagt er, wir wären alle so gern dabei, zu sehen, wie diese zwei Brüder sich gefreut darüber haben, zu wissen, wenn wir nach Hause, nach Usbekistan kommen, dürfen wir die Bibel nehmen, es ist möglich. Gott hat genug Geld dafür zur Verfügung gestellt. Ja? Wie gerne geben wir dann? Und das ist etwas, das Erste, was ich hier so lerne, oder aus diesen Versen von Apostel Paulus, ein fröhlicher Nehmer zu sein. Möge der Herr uns dazu wirklich auch Freude geben, im Herrn zu freuen, in dem uns was geschenkt wird. Dann die zweite Beobachtung, die ich kurz erwähnen möchte, auch hier. Gehen wir in Vers 11, da lesen wir, und ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Mit eigenen Worten würde ich an dieser Stelle sagen, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden sein, in der ich mich auch befinde. Also das heißt, was, wenn wir anders sagen, was heißt das, mir genügen zu lassen? Wie würden wir das anders vielleicht heutzutage aussagen? Mit welchem Wort würden wir beschreiben, mir genügen zu lassen? Ich bin zufrieden. Oh, ich dachte, was für ein Wort. Paulus sagt, Leute, ich bin zufrieden. Ich bin einfach zufrieden. Was bedeutet Zufriedenheit? Liebes Kind Gottes, was bedeutet für dich zufrieden sein? Was heißt das, zufrieden sein? Vielleicht nennen wir ein paar Sachen. Was bedeutet für dich zufrieden sein? Bitte? Dankbar sein, ja. Es ist zu viel gesagt, wenn ich sage, es gibt nichts, was ich noch brauche. Oder mir fehlt nichts. Ist das übertrieben für Zufriedenheit oder ist das zufrieden? Ich bin befriedigt. Ich habe alles. Wann bist du zufrieden? Apostel Paulus gibt uns hier und seinen Schüler Timotheus schreibt er auch entsprechende Worte und sagt, es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Das, was ich habe, ist genug. Oder zwei Verse weiter, wenn ich aber Nahrung und Kleidung habe, so wollen wir uns daran genügen lassen. Es reicht, was ich habe. Wann reicht es uns, das, was ich habe? Ich will mal eine Geschichte mal lesen, die vielleicht wir das auch schon kennen. Aber ich habe sie die Tage gelesen, dachte ich, oh, das ist eine Geschichte, die man immer wieder lohnt, sich mal zu lesen und einfach über eigenes Leben mal nachzudenken und sagen, wie geht es mir dabei? Eines Tages lag ein Fischer an einem schönen Strand, kennen wir wahrscheinlich, ne? Sein Angelrute hat er in den Sand gesteckt und die Schnur in die glitzernde blaue Gischt geworfen. Er genoss die Wärme, die Nachmittagssonne und die Aussicht, einen Fisch zu fangen. Da kam ein Geschäftsmann den Strand entlang. Der versuchte sich vom Stress des Arbeitstages etwas Erleichterung zu verschaffen. Er sah den Fischer am Strand sitzen und beschloss herauszufinden, warum der Fischer angelte, anstatt für seinen Lebensunterhalt und in seiner Familie härter zu arbeiten. So werden Sie nie viele Fische fangen, sagte der Geschäftsmann zu dem Fischer. Sie sollten arbeiten, anstatt da herumzuliegen. Der Fischer sah zu dem Geschäftsmann auf, lächelte und antwortete, und was habe ich dann davon? Na ja, Sie können große Netze kaufen und mehr Fische fangen. Und was habe ich dann davon, fragte der Fischer. immer noch lächelnd. Ja, der Geschäftsmann antwortete, sie werden viel Geld verdienen und ein Boot kaufen können, so dass sie dann noch größere Fänge machen werden. Und was habe ich dann davon, fragte der Fischer wieder. Die Frage des Fischers fing an, den Geschäftsmann etwas zu nerven. Sie können ein größeres Boot kaufen und einige Leute anheuern, um für sie zu arbeiten, sagte er. Und was habe ich dann davon, wiederholte der Fischer. Der Geschäftsmann wurde ärgerlich. Verstehen Sie nicht? Sie können eine Fischfangflotte aufbauen und die ganze Welt segeln und ihre Angestellten für sie Fische fangen lassen. Noch einmal fragte der Fischer, und was habe ich dann davon? Der Geschäftsmann war rot vor Zorn und schrie den Fischer an. Verstehen Sie nicht, dass sie so reich werden können, dass sie nie wieder für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Sie können ihr ganzes restliches Leben damit verbringen, dass sie an diesem Strand sitzen und den Sonnenuntergang einsehen. Sie werden überhaupt keine Sorgen haben. Der Fischer lächelte immer noch, blickte auf und sagte, was meinen Sie wohl, was ich jetzt gerade mache? Er war zufrieden mit dem Wasser und glücklich, der das ist so die Sache des Betrachters. War in Ordnung. Das, was er hat, ist gut. Ja, er hat doch den Zustand der Zufriedenheit erreicht. Und hier sagt der Apostel Paulus das, wo er sagt, das reicht mir. Ja? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Die Freude über diese Gabe, die er bekommen hat, liegt nicht daran, dass er jetzt endlich mal Geld in der Hand hat. Und jetzt mal endlich mal was mehr hat, sondern nein, das ist es nicht. Eigentlich bin ich doch zufrieden, sagt er. Und was macht er, was denn das nächste, was ich hier auch noch sehe in dem Vers, was ich noch kurz erwähnen wollte, er sagt weiter, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ihr Lieben, als ich das gelesen habe, war ich so erfreut über dieses eine kleine Wort, was ich noch kurz erwähnen wollte. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe, was hat er gemacht? Was hat er? Ich habe gelernt. Ich war so froh über dieses Wort, dass es hier an dieser Stelle steht. Paulus hat gelernt, zufrieden zu sein. Es fiel nicht einfach so vom Himmel. Er war nicht sofort zufrieden. Und ich glaube, der war vielleicht auch in diesem Prozess. Zufrieden zu sein, ist ein Prozess, in dem Paulus hier sich befand. Es ist ein geistlicher Wachstumsprozess. Und wenn du merkst, dass du immer noch nicht zufrieden bist in deinem Leben, dann will ich dir heute Mut machen und sagen, das kannst du lernen. Zu sagen, ich bin nun mal so. Oder dieser Mensch, der ist schon so alt, den kennen wir nur so. Er ist immer brummig, der hat immer was auszusetzen. Das ist wie so ein Todesurteil. Aber wenn ich das hier lese, das muss nicht so bleiben. Ja? Merken wir an das Lied, Jesus, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Und das zeigt uns ja auch nochmal, du musst nicht ein unzufriedener Mensch bleiben. Zufriedenheit muss gelernt werden. Bist du dabei, Zufriedenheit zu lernen? Wenn nicht, dann kannst du das heute noch. Ich bin so froh und dankbar für den Apostel Paulus, der das sagt an dieser Stelle. Denn ich habe es gelernt, mir genügen zu lassen, und zwar zufrieden zu sein, wie es mir auch geht. Merkt ihr? Zufrieden zu sein bedeutet Unabhängigkeit. Er sagt, mir genügen zu lassen, ich bin zufrieden, egal wie es mir geht. Das war wichtig an dieser Stelle, den Philippern zu sagen, allen uns zu sagen, die wir das lesen, sagen, ich freue mich zwar darüber, aber nicht, weil ich jetzt was empfangen habe, nicht, weil es mir vorher nicht so ging, sondern in allen Lagen, egal wie es mir geht, bin ich zufrieden. Ja? Und dann beschreibt er noch ein paar Sachen, was er alles durchgemacht hat. Aber dieser eine Vers, der sagt so vieles aus, Vers 11 nochmal zusammenfassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe es gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Egal in welcher Situation ich befinde. Egal wie es ihm geht. Versteht ihr, ihr Lieben? Es gibt keine Situation in deinem Leben, wo du nicht sagen kannst, ich kann zufrieden sein. Und Paulus beschreibt das später. Er beschreibt seine Situation, in der er alles erlebt hat. Aber er sagt, in allen lasse ich mir genügen. Und vielleicht bekommt dann der Vers 13 eine viel größere Bedeutung. Und wir fragen uns, wie ist das möglich? Wie kann ich zufrieden sein in allen Lebenslagen? Und dann bekommt der Vers 13 plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Mit dem schließen wir ab. Und hier heißt es, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Schwester, lasst uns diesen Vers niemals aus seinem Zusammenhang reißen. Hier geht es nicht darum, dass ich als Gläubiger alles machen kann. Ja? Mir ist alles Gewalt gegeben und ich kann alles machen. Ne? Und Heilungen verbringen und. Wir können viele Dinge da reinpacken. Nein, hier geht es darum, wie schafft es Apostel Paulus in allen Lebenslagen, in schweren oder in guten, zu sagen, mir ist es genug, es reicht, es ist völlig ausreichend und egal in welcher Situation ich bin. Warum? Weil er sagen kann, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht und das ist Christus. Deswegen kann er das machen. Deswegen können wir in allen Lagen zufrieden sein, weil wir durch Christus das alles machen können. Das steht in diesem Zusammenhang. Und lasst uns bitte diesen Vers niemals anders sehen als hier, wie der Apostel Paulus hier in diesem Zusammenhang sagt. Ne? Zumindest gerade solche Aussagen. Das wäre ganz wichtig für uns. Ich würde gerne zum Abschluss beten. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort, was wir heute wieder gelesen haben. Es ist so gewaltig, das zu sehen, wie praktisch dein Wort ist. Was du uns so durch den Apostel Paulus hinterlassen hast, auch heute, vor allen Dingen diese Gedanken der Zufriedenheit, Herr, in unser Leben. Und du weißt, dass es mir selber oft sehr schwer fällt und ich mich immer wieder ertappe, dass ich irgendwo undankbar und unzufrieden war über die Situation, die plötzlich über mich kam. Herr, und da hast du so einen Apostel Paulus uns als Vorbild gestellt, den du geholfen hast, das immer wieder so aussagen zu können in seinem Leben, dass er sich genügen lassen hat und zufrieden war mit dem, was in der Situation, in der er war. Herr, und das war nur möglich, weil er sich an dich festgehalten hat und weil er es gelernt hat. Und das wollen wir auch. Wir wollen lernen. Wir wollen Schüler sein, auch in diesem Prozess. Hilf du uns dabei und entlass uns jetzt in deinen Frieden. Amen. Der Herr segne uns alle.